SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist heute Bernd Lechler. Kennen Sie das, dass in einer Runde oder bei einer Begegnung jemand plötzlich über Flüchtlinge herzieht oder befindet, dass die Medien eh nur Fake News verbreiten? Solche Sachen, wie reagiert man da? Ignorieren? Wütend werden? Unser Studiogast heute hat einen Leitfaden dazu verfasst. Lauter Tipps, wie man am besten mit Rechtspopulisten redet. Und mit der Grundbotschaft, dass Reden auf jeden Fall wichtig ist. Darum heißt sein Buch Sag was. Untertitel: Radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren. Willkommen, Philipp Stephan.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
In welcher Situation mussten Sie zuletzt Ihre eigenen Tipps beherzigen?
Gute Frage. Also das letzte Mal war, ich würde glaube ich eher eine andere Situation, nicht das letzte Mal nehmen. Ja. Ich hatte eine Situation schon ein bisschen länger her in einem Bus. Ich bin Bus gefahren, Flixbus, dann an einer Autobahnraststätte ausgestiegen und wollte mir was zu trinken kaufen in der Raststätte. Hab dann auch schon gezahlt gehabt und war eigentlich schon wieder im Begriff zu gehen, beziehungsweise war auch schon am Gehen. Da hat der Tankwart zu seiner Kollegin gesagt, na, haben die Barbaren denn kein Zuhause? Und ich war irgendwie ziemlich irritiert, wusste auch erstmal gar nicht, um was es und wen es jetzt geht, aber war irgendwie auch gleichzeitig schon irgendwie so verdutzt, dass ich da irgendwas gerade mitbekommen habe, irgendwas gehört hat, was nicht okay ist, aber wusste erstmal, wie gesagt, nicht, um was es geht. Und hab dann, als ich schon am Weggehen war, gesehen, okay, da sind ein paar Lastwagenfahrer, LKW-Fahrer in der Tankstelle dabei, die offensichtlich nicht aus Deutschland sind und sich auch nicht auf Deutsch miteinander unterhalten und dass es irgendwie um die geht. Ich war erstmal total schockiert, so perplex und überfordert von der Situation, dass ich gar nichts gemacht habe. Ich bin im Prinzip weitergegangen, habe dann noch weiter darüber nachgedacht, okay, was ist da denn jetzt gerade passiert? Hatte mir dann auch tatsächlich noch überlegt, nochmal reinzugehen und habe das aber auch nicht gemacht. Wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, schade, da habe ich eine Gelegenheit verpasst, eigentlich genau das zu machen, was jetzt in dem Buch so ein bisschen und auch in den letzten Jahren so ein bisschen meine Mission und auch die Mission von unserem Verein ist, nämlich eben klar zu machen, dass es nicht okay ist, so zu sprechen und klar zu machen, dass man das auch äußern kann und das auch äußern soll und dass es auch wichtig ist, da zu widersprechen.
Und wie man das dann am geschicktesten anstellt und was dieser Verein, der Tadel verpflichtet heißt, tut, darüber reden wir heute in SWR 2 Tandem mit Philipp Stephan. Sie haben vorhin schon ein Erlebnis erzählt, wo man gut hätte was sagen können. Welche Erlebnisse überhaupt hatten Sie, die zu diesem Buch geführt haben letztendlich?
Also Erlebnisse von mir, die zu dem Buch geführt haben, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich würde eher sagen, ich habe angefangen, mich vor mittlerweile gut 2 Jahren in dem Bereich Umgang mit Rechtspopulismus, würde ich jetzt mal ganz grob sagen, zu engagieren. Am Anfang ehrenamtlich und habe das eigentlich eher aus einer Motivation rausgemacht, dass ich gesehen habe, okay, es gibt da irgendwie eine Landtagswahl, in der immer wieder die AfD ja immer mehr Prozent bekommt im Laufe der Jahre. Es gab dann aber auch international, gab es den Brexit, gab es die Trump-Wahl 2016 und Anfang 2017 war es bei mir dann auch so, dass ein neuer Lebensabschnitt angefangen hat und ich dann auch so ein bisschen gedacht habe, okay, wo kann ich mich denn einbringen? Und das war so ein Bereich, der mir am Herzen lag. Und in dem Laufe der letzten Jahre habe ich dann eben über Kleiner 5, über den Verein Tadel verpflichtet, dazu gefunden, wie wichtig dieses Thema ist und habe das dann auch mehr und mehr zu einer Art Beruf gemacht, habe da freiberuflich gearbeitet im Auftrag des Vereins. Und das hat im Endeffekt dann auch dazu geführt, dass wir irgendwann dieses Buch geschrieben haben, dass wir da die Möglichkeit bekommen haben, beim Oettinger Verlag unsere Konzepte, die wir da schon zusammen entwickelt hatten, auch mal niederzuschreiben, in einem Format niederzuschreiben, wo man das vielleicht auch abends bei einem Wein vielleicht noch trinken kann oder auch an jüngere Menschen gerichtet, dass die das auch lesen können. Und das war so der Zusammenhang und das war so der Hintergrund, wie das zu dem Buch gekommen ist.
Sie duzen die Leser auch in dem Buch, also es ist tatsächlich an Jüngere schon auch gerichtet, aber ich habe auch sehr viel mitgenommen draus. Vielleicht fangen wir mal mit einer Begriffsklärung an. Was bedeutet denn rechtspopulistisch genau, zum Beispiel in Abgrenzung zu einfach konservativ, darf man ja sein?
Also Rechtspopulismus ist zunächst mal nicht ganz einfach, das so genau zu definieren. Da gibt es ganz unterschiedliche und widerstreitende Positionen zu. Wir versuchen trotzdem mehr so eine Art Arbeitsdefinition einfach zu finden, von der ausgehend man ganz gut arbeiten kann und dann auch eben erklären kann, was denn da das Problem ist. Und da ist so der erste Schritt, sich erstmal klar zu machen, was das Weltbild ist. Und dieses Weltbild, das unterscheidet eigentlich 2 Lager ganz grob genommen. Nämlich einmal die eigene Gruppe, das Wir, das wird dann oft als das Volk beschrieben oder das eigene Volk. und auf der anderen Seite die anderen. Und diese anderen können ganz viele unterschiedlichen Gruppierungen sein. Sie haben vorhin schon in der Einleitung eigentlich davon gesprochen, einmal von den Medien und einmal auch von Geflüchteten. Das wären zwei so Gruppen. Und diese Gruppe der anderen, die lässt sich eigentlich auch dadurch in so zwei große Untergruppen unterscheiden. Nämlich einmal das Establishment, die Eliten, wie sie zumindest von rechtspopulistischer Seite aus genannt werden. Dazu gehören Politikschaffende, aber auch Medienschaffende. Und dann eben die Fremden. Dazu können Menschen gehören, die von woanders herkommen, aber auch mit einer anderen Religion. Können aber auch Menschen sein, die eine andere Meinung vertreten, die eine andere sexuelle Orientierung haben, die irgendwie nicht normal sind. Und Rechtspopulismus oder Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten definieren sich ganz oft in der Abgrenzung zu diesen Feindbildern. Das ist so der inhaltliche Teil. Die Inhalte kommen ganz oft über die Abgrenzung zu diesen Feindbildern. Ja, also das ist migrationsfeindlich in Abgrenzung zu Geflüchteten. Es ist medienfeindlich in Abgrenzung zu Medienschaffenden. Da gibt es dann auch immer Begriffe noch dazu. Lügenpresse zum Beispiel. Aber auch antiprogressiv in Abgrenzung zu Menschen mit anderen Meinungen, die andere Meinungen vertreten. Und dann kommt zusätzlich noch ein Element dazu, dass diese Feindbilder, die da konstruiert werden, immer auch als Gefahr dargestellt werden. Und eine Gefahr dann auch in den Begrifflichkeiten, ja, da wird dann von einer sogenannten Flüchtlingswelle gesprochen, wo Menschen als Gefahr beschrieben werden, die eigentlich selbst von einer Gefahr fliehen und in Abgrenzung zu dieser oder als Reaktion auf diese Gefahr, die dann da beschrieben wird, in der andere Gruppen beschrieben werden, kommt dann die Reaktion von Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten, die dann sagen, da müssen wir uns vor beschützen. Und das ist so ein bisschen die Strategie, wie Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten auch versuchen, Wählerstimmen zu gewinnen.
Und sie schreiben im Buch auch, beschreiben andere Strategien da auch, also dass die zum Beispiel provozieren und sich dann aber als Opfer gerieren, um so einen Gegenangriff abzuwehren. Da kommen wir nachher noch im Detail drauf über die Gegenstrategien, die sie auch entwickeln. Aber vielleicht, um das kurz nochmal allgemein zu bestimmen, sie sagen, man muss auf jeden Fall was sagen, besser als ignorieren. Warum ist ignorieren schlecht?
Ja, das ist mit die Hauptaussage, deswegen heißt das Buch auch Sag was. Und ich finde, es sind so ein bisschen zwei Ebenen, die da reinkommen. Zunächst mal ist es ganz oft in verschiedenen Zusammenhängen wichtig, was zu sagen. Einfach einmal, um sich selbst klar zu machen, dass man damit nicht d'accord geht, was da gerade gesagt wurde. Aber auch für andere, möglicherweise Umstehende, idealerweise sogar noch mit einem kleinen Gegenargument. Aber auch der Person, die gesprochen hat, das klar zu machen, dass das nicht in Ordnung ist. Und da kommt nämlich dann die zweite Ebene mit rein, warum es wirklich so wichtig ist, ausgrenzende und diskriminierende Äußerungen nicht unwidersprochen stehen zu lassen. Und das ist Folgendes, wenn die immer wieder fallen, in immer wieder unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Situationen immer wieder fallen, dann werden solche Inhalte, solche Aussagen irgendwann auch normal. Und dann verschiebt sich die Grenze dahin, dass diese Sachen normal sind. Und warum ist es jetzt wichtig, dass es nicht okay ist, dass die normal ist, ist nämlich Folgendes. Diese Äußerungen, die diffamieren ja ganz gezielt bestimmte Gruppen. Wir haben gerade eben darüber geredet, was für Gruppen das alles sein können. Und weil diese Gruppen dadurch diffamiert werden, fühlen die sich dadurch natürlich auch bedroht, wenn so gesprochen wird. Und deswegen ist es so wichtig, da was dagegen zu halten, diese Grenze nicht in diese Richtung verschieben zu lassen oder sie womöglich auch wieder ein bisschen zurückzuholen, damit sich Menschen nicht bedroht fühlen. Weil die fühlen sich zu Recht bedroht und deswegen sollte man da, finde ich, auch was dagegen sagen.
Und dann kommen wir vielleicht noch kurz auf den Untertitel. Das Buch heißt ja radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren. Warum ist die Höflichkeit wichtig?
Also ein respektvoller Umgang ist uns wichtig und da geht es darum, dass man auch in der Diskussion bleiben soll, dass man Meinungsverschiedenheiten auch anerkennen kann, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann und trotzdem im Dialog bleibt, dass man sich nicht zurückzieht, nicht in das eigene Kämmerchen verzieht und nicht mehr mit Menschen, die eine andere politische Haltung einnehmen, sich austauscht. Weil das gehört auch zu einer Demokratie dazu. Es ist ganz normal, dass in der Demokratie Menschen leben, die ganz unterschiedliche Ansichten vertreten, die was ganz anderes machen den ganzen Tag und dass die nicht immer zu allem die gleiche Meinung haben, ist ganz normal. Trotzdem ist es wichtig, im Austausch mit diesen Personen zu bleiben, weil nur zusammen kann man dann eben zu Kompromissen kommen, die für den Alltag dann eben auch wichtig sind und die auch in der Politik natürlich ganz besonders wichtig sind.
Sag was, heißt Ihr Leitfaden, Untertitel radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren. Wenn jemand im Gespräch mit mir vereinfacht, diskriminiert oder hetzt, was ist die Regel Nummer eins?
Die Regel Nummer eins ist, glaube ich, immer zunächst mal Ruhe bewahren, aufzupassen, dass man nicht sofort die erste intuitive Reaktion loslässt. Aber ganz wichtig auch, dann sich zu überlegen, was ist das jetzt gerade für eine Situation? Ist das eine Situation, in der ich eine Diskussion anfangen kann? Ist das eine Situation, in der ich überhaupt mit der anderen Person sprechen will oder nicht? Und da kommt es auf ganz viele unterschiedliche Fragen an, bei denen es nicht so einfach ist, dann zu sagen, okay, das ist jetzt eindeutig eine Situation, in der ich überhaupt mit der anderen Person sprechen will.
Gehen wir sie ganz kurz durch. Die erste Frage ist, wie fühlst du dich? Ja, warum soll ich mich das fragen?
Naja, also wenn ich mit dem linken Fuß aufgestanden bin, wenn ich einen langen Tag hatte auf der Arbeit oder in der Schule oder wo auch immer, dann fühle ich mich oftmals nicht nach einer Diskussion. Und das kann man dann vielleicht auch anerkennen und sich sagen, naja, okay, dann ist es das jetzt gerade vielleicht nicht wert, dann sollte ich das eher auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Oder wenn die Möglichkeit nicht da ist, das auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben, dann ist es vielleicht wichtig, wie gerade gesagt, zu widersprechen, aber dann muss man nicht in die Diskussion reingehen, dann muss man nicht das Gespräch führen.
Zweite Frage, wie gut kennst du dein Gegenüber?
Wenn ich die andere Person gut kenne, dann ist viel eher eine Basis dafür da, auf der man sich austauschen kann.
Also wenn ein Freund plötzlich Sachen sagt, die man von ihm nicht erwartet hätte.
Genau, dann schockiert das vielleicht ganz besonders, aber dann ist es auch eine Person, die mir so wichtig ist, dass es tatsächlich dann auch vielleicht eher einen Anreiz gibt und auch die Möglichkeit gibt, tatsächlich einen Austausch mit der anderen Person zu führen. Während, wenn ich jetzt in einem öffentlichen Raum bin, ist das möglicherweise nicht so einfach der Fall.
Genau. Dritte Frage eben in Ihrer Liste, wer ist dabei, kann man Sie noch fragen?
Genau, da geht es so ein bisschen darum, wenn viele Menschen dabei sind, ist es ganz oft schwierig, einen sachlichen und ruhigen Austausch überhaupt zu führen und deswegen ist es da vielleicht auch eher angebracht, schnell was dagegen zu sagen, sich klar davon abzugrenzen, was gesagt würde, aber eine Diskussion in dem Moment zu führen, halte ich für schwierig, einfach weil sich das dann schnell hochschaukelt. Dann hat man schnell so eine Situation, wo es nur noch darum geht, die Diskussion jetzt zu gewinnen und gar nicht so richtig darum geht, tatsächlich einen Austausch, eine Diskussion zu haben, wo man der anderen Person auch zuhören kann und versuchen kann, was mitzunehmen.
Und ganz interessant fand ich auch die Frage, was will dein Gegenüber?
Genau, das ist vielleicht auch mit die zentralste Frage. Denn wenn man das Gefühl hat, die andere Person hat selbst gar kein Interesse an einem Austausch, sondern will nur provozieren oder noch schlimmer, hat so extreme Anschauungen, so extreme Sichtweisen, die sie nur verbreiten will, dann lohnt sich dann natürlich auch nicht, ein Gespräch zu führen. Wie gesagt, dann ist es wieder wichtig, sich davon abzugrenzen, zu sagen, warum man das nicht in Ordnung findet, was da gesagt wurde. Aber dann ist es schwierig, da ein Gespräch zu finden. Wohingegen, wenn eine Person, wenn man eher das Gefühl hat, die spricht gerade irgendwas nach, was sie irgendwann wo aufgesammelt hat, gehört hat, dann ist es eine ganz andere Situation. Dann hat man vielleicht viel eher eine Ebene, wo man die andere Person fragen kann, worum geht's dir denn da eigentlich und wie kommst du da drauf und dann tatsächlich zu einem Austausch kommen kann.
Okay, jetzt habe ich mich also entschlossen, was zu sagen, weil jemand neben mir im Bus gesagt hat, ja, für die Flüchtlinge wird viel Geld ausgegeben, aber für die Obdachlosen tut keiner was. Also der schmeißt, auch dieses Beispiel habe ich aus Ihrem Buch, der schmeißt Sachen zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören und das macht's schwierig, dann weiter zu argumentieren. Und jetzt haben Sie 5 Tipps wieder für die Reaktion, wenn ich mich jetzt also entschlossen habe, mich darauf einzulassen. Die erste ist, bleibe cool. Das heißt, ich reg mich zwar auf, aber das darf ich mir nicht anmerken lassen.
Das ist eine schwierige Situation. Also jetzt haben Sie gerade von der Situation im Bus gesprochen. Da würde ich erstmal sagen, okay, das ist jetzt im öffentlichen Raum, weiß ich gar nicht, wie lange ist der jetzt noch da? Kann ich da überhaupt eine Diskussion führen? Jetzt schieben wir das mal irgendwo anders hin, auf einen Spaziergang oder beim Mittagessen. Also tatsächlich eine Situation, wo man womöglich länger Zeit miteinander verbringt, die andere Person auch kennt. Ja, dann ist es klar, dann regt man sich immer schnell auf. Und ich kenne das total auch, dieses Gefühl, sich aufzuregen. Und trotzdem, wenn man diese Aufregung oder diese Aggression sofort zeigt, dann ja, schließt man, glaube ich, einfach schnell Türen, die danach schwierig sind, wieder zu öffnen.
Okay, ich bleibe ruhig und folge dem zweiten Punkt. Stelle offene Fragen. Was wären das für Fragen?
Woher kommst du? Wie kommst du da drauf? Wie betrifft dich das? Also Fragen, wo die andere Person tatsächlich erklären muss, warum sagt sie das jetzt, was sie gerade gesagt hat? Und anhand der Antwort kann man dann tatsächlich, finde ich, auch oft rausfinden, was die andere Person will, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Nämlich herausfinden, redet die andere Person das gerade wirklich, weil sie überzeugt ist, dass das stimmt? Oder ist das eher was sie irgendwo aufgegriffen hat und jetzt wiedergibt? Und wenn es nämlich der zweite Fall ist, dann kann ich die Diskussion weiterführen, während bei dem ersten Fall, wenn ich das Gefühl habe, okay, da kommt jetzt wirklich eine Ansicht durch oder ein Weltbild durch, mit dem ich so nicht mich weiter auseinandersetzen kann, dann muss ich vielleicht das Gespräch auch nicht unbedingt weiterführen. Je nachdem, was für eine Person das ist, kommt natürlich dann auch nochmal darauf an.
Ich meine, es stecken ja oft dann ganz reale Sorgen und Ängste dahinter, wenn man sich das anhört. Und Ihr dritter Punkt ist dann in der Tat, höre zu. Wenn Menschen Rechtspopulisten auf den Leim gehen, also so Stichwort Abgehängte, wie gehe ich damit um?
Das ist ja ganz oft der Fall. Oder ich habe häufig das Gefühl, dass man darauf trifft, dass die andere Person hinter der Aussage, die sie getroffen hat, andere Probleme hat. Zum Beispiel eine zu geringe Rente. Zum Beispiel den Schulunterricht der Tochter, der ausfällt. Oder eine Bushaltestelle, die nicht regelmäßig bedient hat. Und dann ist es vielleicht auch wichtig, dem zuzuhören, um wirklich herauszufinden, was da die Ängste sind, um dann im nächsten Schritt eben auch formulieren zu können, okay, ich verstehe, was dein Problem ist, aber ich ziehe daraus nicht und ziehe das nicht in Verbindung mit Zuwanderung, ja.
Dann kommt eben viertens, formuliere Kritik, und zwar höflich. Es ist nachvollziehbar, warum, weil sonst das Gespräch keinen guten Verlauf nimmt. Fünftens heißt es dann, agiere selbst. Was ist damit gemeint?
Das bezieht sich eigentlich auf alle anderen Punkte auch. Also zum einen heißt agiere selbst, dass man eben nicht nur immer reagiert, und ins Reagieren kommt man eben relativ schnell, wenn man mit Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten spricht, weil sie ja oft das Thema vorgeben, aber nicht nur das Thema, sondern auch die Art und Weise, wie über das Thema gesprochen wird. Zum Beispiel nehmen wir Migration, wird oft im Zusammenhang besprochen mit innerer Sicherheit, mit Kriminalität oder mit Wirtschaftszusammenhängen, mit sozialer Ungerechtigkeit. Da geht es sowohl um die Wortwahl, bestimmte Wörter nicht zu verwenden, also meinetwegen nicht das Wort Flüchtlingswelle zu verwenden, sondern von Menschen zu sprechen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen und dadurch dann auch schon den Rahmen tatsächlich zu verschieben. Dann geht es nämlich nicht mehr um die Welle, die eine Gefahr darstellt, und dadurch um das Themengebiet innere Sicherheit, sondern über Menschen, die auf der Flucht sind, die Schutz suchen, und dadurch um deren Schutzbedürftigkeit. Und so kann man das Thema schon in der, oder nicht das Thema, behält man bei, aber die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, ist eine andere, und man spricht tatsächlich über die Menschen und nicht mehr über irgendeine Art von Entität, ich weiß gar nicht, was das genau sein soll dann, und genau, und das ist ein Teil von Agiere selbst. Der zweite Teil von Agiere selbst ist aber auch immer wieder zu hinterfragen, was mache ich jetzt überhaupt gerade in dem Gespräch, wie läuft dieses Gespräch gerade, kann ich in diesem Gespräch überhaupt noch die Ziele verfolgen, die ich mir ursprünglich genommen habe, nämlich zum Beispiel in den Austausch mit der anderen Person zu kommen, hört die mir zu oder will die wirklich nur provozieren und dann gegebenenfalls, wenn das nicht der Fall ist, das Gespräch auch abzubrechen, weil sonst kostet es vielleicht auch viel Energie.
Ja, es ist ja auch wirklich fast eine Laborsituation, die Sie da entwickeln. Man muss selber wahnsinnig viel nachdenken, und man geht davon aus, und das wäre ja naiv zu denken, dass das immer so läuft, dass der andere tatsächlich zuhört und dann sagt, aha, und jetzt erzähl mal du, sondern man läuft gegen Vorurteile wie gegen eine Wand und erreicht wahrscheinlich nicht so viel. Haben Sie denn die Erfahrung gemacht, dass solche Gespräche fruchtbarer werden, wenn Sie sich an diese Regeln halten?
Zunächst mal würde ich Ihnen recht geben. Das ist in gewisser Weise in dem Buch eine Laborsituation. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es wichtig ist, sich erstmal überhaupt damit auseinanderzusetzen und dass man dabei schon viel lernen kann. Und trotzdem ist es nicht so, dass man das Buch lesen kann oder einen der Workshops, den wir auch von unserem Verein verpflichtet ausgeben. Genau, dass man irgendwie einen Workshop oder das Buch liest und danach hat man die Lösung und weiß genau, wie man sich verhalten muss. Das ist auf keinen Fall so. Ich denke, dass die Auseinandersetzung damit schon hilft und dann eben auch dazu führen kann, dass man lernt, besser zu streiten. Weil es ist ja auch klar, dass man streiten lernt man nicht nur in Gesprächen mit Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten, sondern die Regeln, die da oder die Art und Weise, wie man mit Auseinandersetzungen mit anderen Personen umgeht, die beziehen sich ja nicht nur auf politische Gespräche, sondern die beziehen sich genauso auf ganz viele unterschiedliche Streitsituationen, Auseinandersetzungen mit anderen Personen. Und die kann man natürlich auch da antrainieren. Nämlich, dass man eben nicht versucht, direkt der anderen Person einen Vorwurf zu machen. Dass man erstmal von sich selbst ausgeht. Dass man versucht, einen respektvollen Umgang zu bewahren. Das sind Regeln, die kann ich, glaube ich, auch in anderen Situationen beherzigen. Und wenn man das tut, dann wird es, glaube ich, schon einfacher, ja.
Philipp Stephan ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Er ist Autor des Büchleins Sag was, radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren. Und er ist Mitglied des Vereins Tadel verpflichtet, dessen Mitglieder sich für eine offene Gesellschaft einsetzen. Ein politisch und sozial engagierter Mensch also. Ab welchem Alter haben Sie über solche Dinge nachgedacht?
Also politisch interessiert war ich schon immer. Trotzdem habe ich während dem Studium eigentlich nicht so viel im Zusammenhang mit Politik gemacht.
Das kam dann erst später. Sie sind in Vaihingen bei Stuttgart aufgewachsen und dann haben Sie erstmal Philosophie und Volkswirtschaftslehre studiert. Das fand ich auch interessant. Sind das zwei komplett unterschiedliche Gebiete oder sehen Sie Verbindungen?
Genau, das habe ich in Bayreuth studiert und das ist tatsächlich dort auch ein Kombinationsstudiengang. Der hat den englischen Namen Philosophy and Economics. Im Master war das dann tatsächlich auch auf englischsprachig. Da gibt es schon Verbindungen. Zum Beispiel eine Verbindung habe ich in meiner Masterarbeit behandelt. Da ging es um das Thema Ausbeutung. Also Ausbeutung von Arbeit ist ja schon ein Begriff, bei dem es dann sowohl um wirtschaftliche Aspekte geht, nämlich nur einen bestimmten Lohn zu bekommen, der irgendwie geringer ist als vielleicht der faire Lohn, und zum anderen aber auch um moralische Kategorien, nämlich dass es auf irgendeine Art und Weise nicht okay ist.
Von daher finden Sie wahrscheinlich philosophische Grundsätze und Erkenntnisse auch in Ihrem politischen Engagement wieder oder lassen sich ganz konkret davon leiten?
Schwierige Frage. Ich meine, es ist natürlich immer einfach so retrospektiv in sein Leben dann noch irgendwelche Linien reinzuzeichnen. Aber wenn ich das jetzt mal so machen soll, ja, also Unfairness hat mich schon immer irgendwie gekümmert und bewegt, fand ich schon immer schlimm. Und das ist natürlich auch was mich in dem politischen Engagement geprägt hat und dazu geführt hat, dass ich mich in dem Bereich einsetze.
Und dazwischen haben Sie, also zwischen Ihren Studiengängen, haben Sie bei der FAZ und bei der FAS hospitiert. In der jeweiligen politischen Redaktion. Also war Journalismus Ihr eigentliches Berufsziel?
Ich hatte das zumindest mal eine Zeit lang erwogen, ja, gerade so gegen Ende des Bachelorstudiums, wo ich dann auch diese beiden Hospitanzen gemacht habe. Dann allerdings eigentlich während dem Masterstudiengang eher immer gedacht habe, dass ich an der Uni bleiben will, eine akademische Karriere machen will und dann aber dort wiederum erst ganz am Ende des Studiums gedacht habe, auch nicht, ich will was machen, was ganz direkt und praktisch an Menschen dran ist, genau.
Und wie sieht das jetzt gerade aus?
Ganz aktuell hat sich das nochmal verändert. Ich bin jetzt seit einem guten Monat in einem festen Beschäftigungsverhältnis, nicht mehr freiberuflich. Davor habe ich, wie gesagt, freiberuflich gearbeitet, hauptsächlich dann für den Verein. Und jetzt aktuell arbeite ich für eine Beteiligungsplattform, die im Prinzip Beteiligungen für Kommunen, für Städte macht, die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen wollen bei bestimmten Projekten, die sie haben, Stadtentwicklungsprojekten zum Beispiel.
Wie heißt es?
Genau. Polidia heißt die Firma.
Sprechen wir doch mal über diesen Verein, von dem immer wieder die Rede ist, Tadel verpflichtet. Da gehört auch diese Initiative Diskursiv dazu, ne? Innerhalb der wiederum Ihr Buch erschienen ist. Zuletzt war in puncto Kampf gegen Rechtspopulismus wahrscheinlich die Europawahl letztes Wochenende ein wichtiges Thema. Was hat Tadel verpflichtet da unternommen?
Der Verein Tadel verpflichtet hat zwei große Initiativen. Einmal Diskursiv, da kümmern wir uns eher um Bildungsinhalte. Deswegen ist auch das Buch bei Diskursiv rausgekommen. Und auf der anderen Seite Kleiner 5. Das ist im Prinzip die Kampagneninitiative, wenn man so will. Und die Kampagneninitiative hat bei der Europawahl eine Aktion gestartet, die dann auch groß Feuer gefangen hat, nämlich Proposals for Europe. Da ging es darum, dass man im Prinzip eine Art Heiratsantrag nachstellt und dann auf den sozialen Medien teilt und bei dem Heiratsantrag aber nicht eine andere Person fragt, ob sie einen heiratet, sondern fragt, ob sie mit einem zusammen wählen gehen will. Und das Ziel dieser Aktion war es eben, möglichst viele Menschen zur Wahl zu bringen und dann auch proeuropäisch zu wählen natürlich.
Und schon vor der letzten Bundestagswahl gab es die Aktion Kleiner 5, wo es eben darum ging, dass die Rechtspopulisten unter der 5%-Hürde bleiben. Das hat nicht geklappt. Die AfD ist in den Bundestag eingezogen. So wie jetzt der Anteil der Rechtspopulisten im Europäischen Parlament viel größer ist, als wir uns das wünschen würden. Was bedeutet das für Sie und Ihre Arbeit?
Genau, die Aktion Kleiner 5 ist entstanden vor der Bundestagswahl, aber wie gesagt, mittlerweile heißt die Initiative auch immer noch so und es ist auch weiterhin unser Ziel. Aber es ist natürlich auch klar, ja, das Ziel ist schiefgegangen, sowohl bei der Bundestagswahl als auch jetzt bei der Europawahl. Trotzdem ist es ja auch eine Art von Auftrag. Es ist auch eine Art von Auftrag, dass man weiter versucht, Menschen sowohl immer wieder dazu zu motivieren, eben nicht rechtspopulistisch zu wählen, gleichzeitig aber auch, und da kommt es dann eigentlich zurück zu den Inhalten des Buches, gleichzeitig aber auch klarzumachen, wie wichtig es ist, die eigene Haltung und die eigene Meinung einzubringen, im Dialog zu bleiben mit anderen Menschen und klarzumachen, dass bestimmte Äußerungen, und da sind wir dann wirklich wieder direkt bei dem Buch, nicht in Ordnung sind.
Was hat Tadel verpflichtet denn als nächstes vor?
Jede Menge. Unsere Workshop-Plattform läuft sehr gut. Workshop-Plattform heißt, wir bieten Workshops in verschiedenen Themenfeldern an. Einmal Umgang mit Rechtspopulismus im Alltag, also genau das Themenfeld, um das es auch bei dem Buch geht. Dann aber auch online, Rechtspopulismus in den sozialen Medien, wie kann man sich da verhalten? Und dann noch im Bereich Engagement stärken. Wie kann man eine Organisation aufbauen mit Ehrenamtlichen, die irgendwie nachhaltig arbeitet? Das ist ein Bereich, in dem gerade viel passiert, in dem wir viel gebucht werden von ganz vielen unterschiedlichen Organisationen. Und natürlich bleibt unsere Kampagneninitiative Kleiner 5 auch dran und wird vor den Landtagswahlen, die jetzt anstehen in Ostdeutschland, weiter versuchen, Menschen zu motivieren, nicht rechtspopulistisch zu wählen, sondern demokratisch zu wählen.
Sie bieten auch Workshops an, wir sprachen gerade schon davon, für den Umgang mit Rechtspopulisten im realen Leben, wie auch etwa mit Hassbotschaften im Internet. Wie wird das angenommen und von wem? Was für Organisationen sind das, die das buchen?
Ganz unterschiedliche Organisationen tatsächlich. Wir haben Parteien, wir haben manchmal in Schulen schon Workshops gegeben. Von anderen Vereinen werden wir manchmal gebucht. Wir hatten aber auch von Verbänden, wir hatten es mal, dass bestimmte Arbeitgeber, zum Beispiel Krankenhäuser, für ihr Personal uns gebucht haben. Also es geht wirklich in ganz viele unterschiedliche Bereiche, in denen wir da aktiv sind und immer aber dann mit dem gleichen Kontext. Wir hatten tatsächlich sogar mal einen Radiosender, glaube ich, bei dem es dann eher um das Social-Media-Team ging, die sich da fortbilden lassen wollten.
Wie arbeiten Sie mit den Leuten? Wie läuft so ein Workshop ab?
Ziemlich interaktiv. Also wir versuchen immer am Anfang erstmal einen kleinen Input zu geben, was wir vorhin auch gemacht haben, was ist Rechtspopulismus überhaupt? Dann aber einzusteigen mit den Geschichten, die die Personen selbst erlebt haben. Also wirklich erstmal zu sammeln, wann seid ihr mit sowas konfrontiert gewesen? Um dann mit diesen Situationen ganz praktisch zu arbeiten. Am besten in Rollenspielen zu arbeiten, sich quasi manche Situationen rauszupicken, die dann exemplarisch stehen, für die bestimmte Kriterien erfüllen und dann dort die Teilnehmenden miteinander das nachspielen zu lassen, zu beobachten und dann im Spiel und in der Beobachtung selbst feststellen zu lassen, was funktioniert in der Situation, was funktioniert nicht und was könnte noch funktionieren, was könnte noch besser laufen. Und indem man das immer wieder versucht und die Teilnehmenden versuchen lässt, kommen die auf ganz viele Sachen selbst. Weil im Prinzip sind das auch alles Dinge, die man nicht irgendwo sich ausdenken muss im luftleeren Raum, sondern die ganz praktisch im Umgang mit unterschiedlichen Personen auch funktionieren. Und das ist immer wieder ganz interessant und spannend festzustellen.
Ja, was erleben Sie denn da immer wieder? Also was ist die größte Hürde für viele Menschen bei der Argumentation gegen rechts, wenn man es richtig machen will?
Gute Frage. Also eine Hürde ist tatsächlich immer dieses Sag was selbst. Also gerade im öffentlichen Raum, an der Bushaltestelle meinetwegen, im Bus oder auch in der U-Bahn was zu sagen, aber auch am Familientisch was zu sagen, wenn ganz viele andere umher sind und mithören. Das sind beide Situationen, die ich immer wieder gehört habe und bei denen es ganz vielen Leuten schwerfällt, was zu sagen und die dann da auch ihre Hindernisse äußern. Zum Beispiel gerade im Familienkreis irgendwie die Sorge, dass man dann als die Person ist, selbst als die Person dargestellt hat, die eine schlechte Stimmung erzeugt hat, wird immer wieder genannt. Ja, total spannend, dass da die Dynamik eigentlich umgedreht wird, dass dann die Person, die für einen fairen Umgang mit anderen Personen eintritt, dann irgendwie negativ dargestellt, in negatives Licht gerückt wird.
Manchmal denkt man sich ja vielleicht auch zu Recht, jetzt lass gut sein, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Oder wie überwindet man diese Hürde auf eine gute Art?
Na, wie überwindet man die Hürde auf eine gute Art? Ich glaube tatsächlich, was ich immer wieder als Tipp gebe und was auch viele Leute schon gesagt haben, dass gut funktioniert, ist sich zu vergegenwärtigen einmal, okay, das ist jetzt so eine Situation, ich habe mich damit schon mal auseinandergesetzt und ich weiß eigentlich so ein paar Sachen, wie ich mich da verhalten kann. Und wenn man da dann einfach schon mal so 2-3 Sekunden genommen hat und nochmal tief durchatmet, dann hilft es oft auch schon, um sich dann tatsächlich auch zu trauen, was zu sagen und dagegen zu sprechen.
Ist das Ziel denn dann tatsächlich, denjenigen zu überzeugen? Weil das wird ja ganz oft nicht funktionieren.
Ja, die Frage nach den Zielen ist total schwierig. Also ich würde sagen, das Ziel überzeugen ist ein extrem hohes Ziel. Und
warum lohnt sich's auch, wenn man drunter bleibt?
Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, warum es sich lohnt. Manche haben wir schon angesprochen. Der erste ist, überhaupt was zu sagen und nicht den Raum zu geben und nicht diese Grenze verschieben zu lassen, ist schon ein Wert an sich. Zusätzlich kommt aber natürlich auch noch im Gespräch bleiben. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Deswegen lohnt es sich, was zu sagen, dass man tatsächlich versucht herauszufinden, was bewegt die andere Person denn da. Aber natürlich kann es auch ein Ziel sein, auch wenn es möglicherweise nicht direkt in der Diskussion passiert, kann es natürlich auch ein Ziel sein, die andere Person dazu zu bringen, das nochmal zu überdenken, zu hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen. Das passiert vielleicht nicht in dem Gespräch, aber das kann vielleicht später führen. Und dann kann es natürlich noch ein Ziel sein, wenn andere Personen zuhören, auch den anderen Personen zu zeigen, dass man das anders sieht, aber möglicherweise auch noch ein schnelles Argument mit an die Hand zu geben, warum man das anders sieht.
Diese Tipps und Regeln, die Sie jetzt und auch in dem Buch geben, gelten die auch online? In den Kommentarspalten gibt es ja auch genug Trolle, die rechtspopulistisch argumentieren.
Also wenn man online diskutiert, dann würde ich sagen, dann gelten die Regeln ungefähr so auch online. Trotzdem würde ich online nicht genau den gleichen Tipp geben, nämlich nicht sagen, dass man immer unbedingt widersprechen muss. Weil wenn das der Fall ist oder wenn das der Fall wäre, dann hätte man den ganzen Tag nichts anderes mehr zu tun und müsste sich von der einen Kommentarspalte auf Facebook zur nächsten unter irgendeinem Zeitungsartikel wühlen und überall widersprechen. Und das ist offensichtlich nichts, was man realistisch sagen kann. Trotzdem würde ich sagen, gerade zum Beispiel auch auf dem eigenen Facebook-Profil, wenn man da sowas sieht, wenn man in dem eigenen Freundeskreis sowas sieht, dann lohnt es sich vielleicht schon, da auch mal die Zeit zu nehmen und tatsächlich zu widersprechen und was zu sagen.
Wie hat sich denn Ihr Verhältnis zu den sozialen Medien, zu Facebook und Twitter und Instagram vielleicht auch verändert durch diese Arbeit? Ich meine, das sind ja alles potenziell tolle demokratische Instrumente, aber offenbar tun sie unserer Gesprächskultur nicht gut, oder?
Gute Frage. Also ich benutze tatsächlich relativ selten selbst die sozialen Medien. Also gerade Facebook benutze ich immer weniger. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon eine Plattform, auf der es schön ist, dass man mit vielen anderen Leuten in den Austausch treten kann. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so genau. Also es ist definitiv so, dass es schwieriger ist, sachliche Diskussionen auf Facebook zu führen. Da kann unser Social-Media-Team, glaube ich, ein Lied von singen. Aber wie mein eigener Umgang sich da verändert hat, gerade in den letzten Jahren, das kann ich jetzt, glaube ich, so gar nicht, weiß ich gar nicht genau.
Jetzt machen Sie die Arbeit mit Tadel verpflichtet. Mal gucken, wo das noch hinführt. Könnten Sie sich auch vorstellen, so richtig in die Politik zu gehen, Politiker zu werden?
Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also in der Politik zu arbeiten, möglicherweise schon, aber selbst Politiker zu werden, kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Also da im Rampenlicht zu stehen oder da dann die ganze Zeit auf irgendeine Art und Weise reagieren zu müssen und sich beobachtet zu fühlen, ist, glaube ich, nichts für mich.
Lieber von außen das begleiten.
Von außen das begleiten oder vielleicht auch inhaltlich im Hintergrund zu arbeiten, das kann ich mir möglicherweise schon vorstellen. Irgendwann, jetzt momentan, bin ich auch sehr zufrieden mit dem, was ich gerade mache.
Dann viel Erfolg jetzt bei der Arbeit, wenn es um die Landtagswahlen geht, mit Tadel verpflichtet und auch der Aufruf an die Hörer oder der Appell an die Hörer, gucken Sie sich diese Seiten mal an. Das Buch Sag was ist toll, Tadel verpflichtet heißt der Verein, Kleiner 5 heißt die Initiative. Viel Erfolg und danke, dass Sie in der Sendung waren, Philipp Stephan.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, es hat Spaß gemacht.
SWR2 Tandem, am Mikrofon war Bernd Lechler. Einen schönen Abend.